Der deutsche Komponist Johann Sebastian Bach, er gilt als der musikalische Ausdruck der Reformation. Ein Schwede, er sagte sogar einmal, Bachs Werke seien wie ein fünftes Evangelium. So sehr hat ihn berührt, was Bach, wie Bach christliche Themen vertont hat. Nun, das ist natürlich total übertrieben. Aber was Bach tatsächlich versucht hat, ist, dass er in seinen Werken Gott groß machen wollte. Er wollte die Herrlichkeit, er wollte die Ehre Gottes aufzeigen, auch durch dieses Mittel der Musik. Und viele seiner Kompositionen, sie sind Bibelauslegungen. Er hat kein fünftes Evangelium geschrieben, aber er hat die Bibel und darunter auch einige Evangelien, er hat sie musikalisch ausgelegt. Und es ist ja bekannt, viele seiner Werke endete er mit den Buchstaben SDG. Das steht für Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Ein Werk, mit der er einen Teil der Bibel ausgelegt hat, nennt sich die Johannespassion. Und in diesem Werk beginnt Bach mit einer musikalischen Interpretation von dem Leidensweg Jesu aus dem Johannesevangelium. Er beginnt in Johannes 18 im Garten Gethsemane, wo Jesus gefangen genommen wird, und es endet dann in Johannes 19 mit diesem Ausruf am Kreuz, es ist vollbracht. Und als Einleitung, ganz zu Beginn lässt Bach den Chor folgende Worte singen. Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist, zeig uns durch deine Passion, dass du, der wahre Gottessohn, zu aller Zeit, auch in der größten Niedrigkeit, verherrlicht worden bist. Ich finde, Bach hat es genau auf den Punkt gebracht. Die Leidensgeschichte Jesu ist die zentrale Botschaft aller vier Evangelien. Jeder auf seine Weise betont besondere Aspekte von Jesus und besonders auch in seiner Leidensgeschichte. Und nachdem Matthäus, Markus und Lukas unterschiedlich detailliert beschrieben haben, auf welch grausamen, schmählichen, gewaltsamen Umständen Jesus wie ein Verbrecher gefangen genommen worden ist und hingerichtet wurde, beschreibt auch Johannes einen ganz wesentlichen, einen ganz wichtigen weiteren Aspekt in dieser Leidensgeschichte Jesu. In all dieser größten Niedrigkeit, in all diesem Leid, können und müssen wir dennoch erkennen, und darauf legt Johannes hier seinen Schwerpunkt, dieser Jesus ist der wahre Gottessohn. Und er ist und bleibt herrlich. Und er verherrlicht sich sogar in diesem Leid. Und das scheint erstmal wie ein Widerspruch. Dieser Widerspruch, der ist gerade der Kern der christlichen Botschaft. Und darum legt Johannes hier so ein Augenmerk darauf. Es ist der Kern des Evangeliums. Das Leiden Jesu ist verbunden mit Herrlichkeit. Das Leiden Jesu ist nicht seine Niederlage, sondern sein Sieg und der Grund ewigen Ruhms. Jesu Gefangennahme und sein Leiden, ja, sein Tod am Kreuz ist nicht nur irgendein trauriger Märtyrertod, wie viele vor ihm und nach ihm gestorben sind. Nicht nur ein selbstloses Vorbild, nicht nur ein guter Mensch, der viel zu schnell verstorben ist, sondern Christus, der Sohn Gottes, der sich verherrlicht zur Ehre Gottes und zur Rettung der Seinen. Die Herrlichkeit Christi in seiner Passion, So habe ich diese Predigt überschrieben. Passion bedeutet Leiden. Jesus hat gelitten. Grausam gelitten. Und die vier Evangelien, sie betonen das. Das war nicht nur irgendwie eine Art, ein Schein oder Jesus tat nicht nur so, als ob. Er hat wirklich gelitten. Gelitten, wie wohl sonst kein Mensch vor ihm gelitten hat. Er hat gelitten, als wäre er der schlimmste Verbrecher, der größte Sünder. Gelitten sowohl unter der Gewalt der Menschen als auch unter dem gerechten Zorn Gottes. Und doch finden wir Herrlichkeit. Was ist denn Herrlichkeit? Wenn wir sagen, oh, das ist ja herrlich, dann bezeichnen wir etwas als besonders schön, als besonders schmuckvoll, als besonders erhaben. Herrlichkeit bedeutet eine Überlegenheit, eine Pracht oder einen Glanz, eine Ausstrahlung. Herrlichkeit und Passion und Leid passt eigentlich gar nicht zusammen. In unserem Verständnis passt das eigentlich gar nicht zusammen. Herrlichkeit und Leiden, sie stehen doch in einem Widerspruch, oder? Ja, dieser Widerspruch ist der Kern des Evangeliums. Und in unserer Serie durch das Johannesevangelium kommen wir heute zu einer Begebenheit, die Jesu Herrlichkeit inmitten seiner Leidensgeschichte sehr, sehr deutlich aufzeigt. Die Herrlichkeit Christi in seiner Passion. Jesus lässt seine Herrlichkeit, diesen besonderen Glanz durchscheinen, gerade als er so ganz eingehüllt ist in einer Wolke von Leid und Beschämung. Lest doch mit mir Johannes Kapitel 18, die Verse 1 bis 9. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Wir finden hier drei bemerkenswerte Hinweise auf die Herrlichkeit Jesu inmitten dieser dunklen Stunde. Inmitten dieses Anfangs seiner großen Leidenszeit. Erstens, Jesu unbegrenztes Wissen. Es heißt ja hier, in Vers 4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus. Seinen Feinden entgegen. Johannes macht uns hier in dieser dramatischen Situation auf eine bedeutende Tatsache aufmerksam. Jesus wusste alles. Auch in seiner Erniedrigung büßte Jesus sein unbegrenztes Wissen über die Welt, über die Zeit, über den Menschen nicht ein. Jesus ist und war allwissend. Er brauchte niemanden, der ihm erklärte, was die Menschen gerade dachten, was die Menschen gerade planten. Noch kurz vor dem Abendmahl schickt er Judas raus und sagt, was du vorhast, tue bald. Jesus erkannte die Herzensgedanken. Und so manchmal schockte er die Pharisäer damit, weil er genau wusste, was in ihnen vorging. Er brauchte niemanden, der ihn warnte vor Gefahren. Denn er kannte seine gottbestimmte Zeit, seine Stunde. Dreimal kündigte er seinen Jüngern an, dass und wie er leiden wird. Und das sogar erschreckend detailliert. Er wusste nicht nur, dass er irgendwie sterben muss, dass er irgendwie leiden muss. Hört mal, was er sagt. Im Matthäus-Evangelium, Matthäus 20, Vers 18 und 19. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Er wusste genau, wie er gefoltert und wie er ermordet werden würde. Spott, Geißelung und das Kreuz. Er wusste, wer ihn verraten würde. Judas Iskariot. Er wusste es schon, als er ihn zum Jünger berief. Er wusste, wohin Judas die Soldaten führen würde. Zum Garten Gethsemane. Das ist doch schon beeindruckend, oder? Wenn jemand genau über die Zukunft Bescheid weiß. Nicht nur irgendwie so eine Ahnung hat, sondern aufs Detaillierteste genau weiß, was kommen wird. So ein Zukunftswissen ist doch ein überlegender Vorteil. Man ist doch allem einen Schritt voraus. Das kann man doch nutzen, oder? Jesus wusste alles, was ihm widerfahren würde. Aber obwohl er all das weiß, geht er in den Garten. Obwohl er all das weiß, flieht er nicht vor den Soldaten. Er versteckt sich nicht. Er weiß genau, wie er sterben wird, und er entgeht dem nicht. Ich glaube, sein Wissen um all das, was ihm widerfahren wird, es muss das Leid umso größer gemacht haben, umso schmerzvoller, umso grausamer. Denn er wusste ganz genau, es wird kein Entkommen geben, es wird nicht einfach werden. Er wusste, wie schmerzvoll, wie grausam, wie verächtlich, wie gottverlassen er leiden wird. Doch Jesus erkannte nicht nur seine Leiden. Jesus wusste auch, was kommen wird. Alles, was kommen wird. Im Hebräerbrief wird uns erklärt, dass Jesus nicht nur seinen Tod kannte. Er kannte auch die Freude, die vor ihm lag. Und deswegen hat er das Kreuz und all das Leid, all die Not erduldet. Er wusste, was nach dem Tod auf ihn wartet. Zum hohen Priester, inmitten dieses höhnischen Schauprozesses, da sagt Jesus, ihr werdet den Menschen sitzen sehen zur Rechten Gottes und er wird kommen auf den Wolken. Wir sehen also, Jesus hat unbegrenztes Wissen über alles, was ihm widerfahren sollte. Er war nicht irgendwie nur zur falschen Zeit am falschen Ort, sondern allwissend stellt er sich dem nahenden Tod. Er geht hinaus ihnen entgegen. Sein Plan ging nicht irgendwie unerwartet und tragisch den Bach runter. Jesus war nicht überrascht und frustriert, dass seine Botschaft der Liebe von den Menschen nicht angenommen wurde. Inmitten seiner Qual sehen wir, Jesus wusste alles. Kein Zufall, kein Pech, kein Irrtum, kein Erstaunen. Mit unbegrenztem Wissen, detaillierter Kenntnis begegnet Jesus seinem Leiden, seinem Tod. Das zeigt uns ein Stück seiner Herrlichkeit in dieser dunklen Stunde. Etwas von seinem Glanz inmitten dieser Finsternis. Er ist der Gottessohn, der genau weiß, was er tut, der genau weiß, was auf ihm zukommt. Und dennoch geht er ganz bewusst genau diesen Weg. Er geht ganz bewusst genau in den Garten, wo Judas ihn erwartet. Jesu Wissen ist unbegrenzt. Zweitens, Jesu absolute Kontrolle. Jesus hatte auch absolute Kontrolle. Und wir müssen uns das einmal vorstellen. Eine Schar von römischen Soldaten kommt in den Garten. Das Wort Schar, das hier im Text steht, das ist eine spezifische römische Heereseinteilung. Es bedeutet eine Kohorte, ein Zehntel einer Legion. Und damit waren in der Regel etwa 500 bis 600 Soldaten gemeint. Wahrscheinlich waren jetzt nicht alle 500 Soldaten in diesem Garten, doch sicherlich ist eine beträchtliche Zahl dieser Kohorte, dieser Heereseinheit mitgegangen, so dass Johannes immer noch diesen Begriff verwenden kann. Eine Schar, eine Kohorte. Und dazu kamen auch noch Diener der Priester und der Pharisäer. Und Judas ist bei ihm. Wir können also davon ausgehen, dass mehrere hundert bewaffnete Männer kamen, um Jesus zu verhaften. Mehrere hundert. Und sie waren auf alles vorbereitet. Mit Fackeln und Lampen waren sie ausgestattet, falls Jesus sich irgendwo im Dunkeln verstecken wird. In irgendwelchen Felsklüften oder Höhlen unter irgendwelchen dunklen Bäumen. Sie waren ausgerüstet mit Waffen, falls er und seine Anhänger sich wehren. Doch auf eins waren sie nicht vorbereitet. Auf eins waren sie nicht vorbereitet. Und das ist erstaunlich. So eine Übermacht, gerüstet, bewaffnet, mit Befehlsgewalt von ganz oben. Beauftragt Jesus wie so einen dreckigen Dieb zu verhaften. Doch nicht die ganze Soldatentruppe kontrolliert das Geschehen, sondern Jesus nimmt das Zepter in die Hand. Und wir werden sehen, Johannes betont das in allen Punkten dieser Passionsgeschichte. Jesus nimmt das Zepter in die Hand. Jesus tritt heraus aus dem Schutz der Bäume, heraus aus dem Kreis seiner Jünger und er fragt diese ganze Schar, wen sucht ihr? Und die Soldaten, sie antworteten, Jesus, den Nazoräer. Das heißt, Jesus, diesen Mann aus Nazareth. Und Jesus sagt, ich bin es. Ich bin es. Und stellt euch mal diese Szene vor. Jesus sagt nur, ich bin es. Und hunderte schwer bewaffneter Soldaten fallen rückwärts zu Boden. In einem Augenblick. Stellt euch das mal vor. Das ist kein Domino-Effekt. Das ist göttliche Macht. Göttliches Wort, das wirksam ist. Jesus steht da und er spricht nur ein Wort und alles fällt vor ihm zu Boden. Dabei hat er noch nicht einmal geflucht. Er sagte nicht, ihr seid verdammt. Er sagte nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Er sagte bloß, ich bin es. Wenn dieses Wort schon so eine niederschmetternde Wirkung hatte, was wird erst geschehen, wenn er als Richter vor den Menschen stehen wird? Alle fallen zu Boden. Und hier wäre wieder eine perfekte Gelegenheit gewesen, einfach zu fliehen. Durch die ganze Schar einfach hindurchzugehen und zu entwischen, wie er es schon früher getan hatte, als seine Zeit noch nicht gekommen war. Als die Menschen ihn steinigen wollten. Er ging einfach stracks durch sie und verschwand. Aber hier bleibt er. Hier, in dieser Szene, bleibt er. Jesus hat absolute Kontrolle über sein Leiden, über die ganze Situation. Und Johannes, dieser Augenzeuge, ihm ist wichtig, das festzuhalten. Ja, Jesus hat gelitten. Gelitten wie sonst kein Mensch. Aber er hatte Kontrolle. Jesus sagte schon in Johannes 10 zu seinen Jüngern, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es selbst. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wieder an mich zu nehmen. Jesus tritt hier auf in Vollmacht. Er ist völlig überlegen. Er spricht nur ein Wort und ein mächtiges, ein göttliches Wort. Ich bin. Was erinnert an diese Selbstoffenbarung Gottes? Ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin es. Und eine gestandene, kampferprobte, gefürchtete Truppe römischer Legionäre, sie fallen rückwärts zu Boden. Was für eine Szene. Und so einige Bibelausleger, sie tun sich schwer damit. Sie tun sich schwer mit diesem Bericht von Johannes. Wie ist das einzuordnen? Ein Bibelausleger, er wollte einmal die ganze Situation etwas beschwichtigen und sagte, nun, das war die Wucht der Liebe. Die Wucht der Liebe, die diese Soldaten zu Boden brachte. Als würden die Soldaten gedacht haben, der kommt uns entgegen und stellt sich freiwillig, das ist ja umwerfend nett von ihm. Nein, Johannes erinnert sich an diese skurrile Szene, weil er deutlich aufzeigen will, zu keiner Sekunde war Jesus unterlegen. Zu keiner Sekunde. Nicht einen Augenblick war Jesus hilflos oder ohnmächtig. Er hat absolute Kontrolle. Jesus ist absolut überlegen. Er ist souverän. Sogar in der Stunde seiner Gefangennahme, sogar in der Stunde größter Not und Leiden. Zu jedem Moment könnte er dem Leid entfliehen. Alle Soldaten und Priester könnte er seine göttliche Macht aufzeigen und niemand könnte ihm wehren. Es gibt so viele Menschen, die sehen das Leiden Jesu als einen Lauf, den er unerwartet nicht mehr aufhalten konnte. ein sogenannter Schneeballeffekt. Irgendwann wird aus einem kleinen Schneeball eine Lawine, die niemand mehr stoppen kann. Und sie denken, Jesus hat so gut angefangen zu predigen und wollte irgendwie so eine Revolution der Liebe starten, aber irgendwie hat sich das alles mit diesem Hass der Menschen so entwickelt, dass er überrollt wurde. Johannes bezeugt mit seinem Evangelium eindeutig, Jesus wusste alles, was ihn erwartete, und er hatte absolute Kontrolle über jeden Augenblick seines Leidens und auch seines Sterbens. Doch erkennen wir auch den herrlichen Gottessohn in seiner Niedrigkeit? Es ist eigentlich unfassbar, dass die Soldaten, nachdem sie zu Boden geworfen wurden und sich langsam wieder aufgerappelt haben, dass sie mit ihrem Vorhaben fortfahren. Das zeigt ihre Ignoranz, die Boshaftigkeit der menschlichen Natur. Wie deutlich hat Jesus hier seine göttliche Macht, seine Kontrolle gezeigt? Doch die Priester und die Soldaten, sie denken mehr an ihre eigene Ehre als an die Ehre Gottes und die Herrlichkeit Jesu, die hier so deutlich wird. Drittens, Jesu aufopfernde Liebe. Da fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin, wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. In Zeiten großer Not sind die meisten Menschen sehr mit sich selbst beschäftigt. Wenn es eng wird, ist sich jeder doch selbst der Nächste. Nicht so unser Herr Jesus. In seinem Leid zeigt er seine Liebe und seine Sorge für die Menschen. Inmitten seines Leidens zeigt er den Kern seines Wesens. Aufopfernde Liebe. Lasst diese gehen. Wenn ihr nun mich sucht, lasst diese gehen. Nehmt mich, nicht sie. Als er sein Kreuz durch die Straßen Jerusalems trägt, da weinten die Frauen, die ihn gesehen haben. Jesus, gezeichnet von Peitschenschlägen, blutig, zieht er das Kreuz durch die Straßen. Und was sagt Jesus zu ihnen? Lukas 23, 28, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Und dann hängt Jesus am Kreuz inmitten von Verbrechern und die jubelnde Menge schadenfreuer Zuschauer und selbst seine Mörder stehen hier unter ihm und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Jesus zeigt sich wahre, aufopfernde Liebe. Jesus liebte seine Jünger bis zuletzt, obwohl sie alle flohen und ihn teilweise verleugneten. In all seiner Qual, all seinen Schmerzen, all seinem Leiden kümmerte er sich nicht um sich, sondern um die Menschen, die zu ihm gehören. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Er sorgt dafür, dass sein Opfer zur Befreiung der Seinen führt. Ich glaube, die Soldaten hatten nicht vor, die Jünger Jesu fliehen zu lassen. Ich glaube, die sind mit Hunderten gekommen, weil sie gedacht haben, sie werden so einige festnehmen müssen. Aber Jesus befiehlt, lasst diese gehen. Er befiehlt und er bewirkt in seiner herrlichen Macht, dass die Jünger nicht das Gleiche erleiden müssen wie ihr Meister. dann lesen wir noch etwas Interessantes. So wie Johannes bisher nur alttestamentliche Gottesworte aufgegriffen hat, so bezeugt er nun von Jesus einen eigenen Aufspruch. Vers 9. Damit das Wort erfüllt wurde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Mitten im Leid, in seiner herrlichen, aufopferungsvollen Liebe, erfüllt Jesus den göttlichen Plan. Keiner von den Erwählten soll verloren gehen. Natürlich, und wir haben das schon hier im hohepriesterlichen Gebet im letzten Kapitel behandelt, wo Jesus das auch unter anderem sagt, ja, dass keiner von den Seinen verloren gehen soll. Natürlich erfüllt sich das oder bezieht sich das vorrangig auf die Ewigkeit. Alle, die zu ihm gehören, sie sollen ewiges Leben haben. Alle, die zu Jesus gehören, werden nicht verdammt werden, nicht ewig verloren, sondern in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Doch das hat auch Auswirkungen auf einzelne, ganz konkrete Situationen. Damit die Jünger in der himmlischen Herrlichkeit mit beharrendem Glauben ankommen, muss Gott bewahren inmitten dieser Zeit in vielfältiger Weise. Und diese Szene ist eine. Diese Situation zeigt, Jesus kann die Seinen bewahren bis ans Ende. Bewahren vor dem Straucheln, bewahren vor dem Fallen, bewahren vor dem Schiffbruch im Glauben, gerade dadurch, dass er sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn die Jünger hier in dieser Situation gefangen genommen worden wären und umkämen, sie hätten sehr gelitten an ihrem Glauben. Aber hier stellt sich Jesus vor sie und sagt, wenn ihr nun mich sucht, lasst diese gehen. Und damit erfüllt sich dieses Gotteswort aus Jesu eigenem Mund. Keiner von ihnen soll verloren gehen. Wir sehen also einen bemerkenswerten Glanz, der sich bis in die letzten Stunden Jesu hindurchzieht. Eine Herrlichkeit, die das Leiden überdauert und durchdringt. Und das alles ist schon sehr bedeutsam. Es ist so wichtig, Christus anzuschauen und zu staunen über seine Herrlichkeit im Leiden. Es ist wichtig, wenn wir das lesen, erkennst du hier Christus, den Gottessohn, in Herrlichkeit. Wenn du glaubst, dass Gott einen Weg erdacht hat, Sünder zu retten, Schuld zu vergeben, die Feindschaft zwischen dir und Gott zu versöhnen. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus Gott ist, Sohn des ewigen Vaters, gekommen, um freiwillig für deine Schuld zu zahlen, für deine Sünden zu leiden, für dich zu sterben. Wenn du glaubst, dass du Vergebung brauchst und Jesus, der Gottessohn, dein einziger Erlöser, deine einzige Rettung ist, dann bedeutet diese Herrlichkeit inmitten seines Leidens, inmitten seiner Passion, es bedeutet, er hat sein Leben gegeben für dich. Es bedeutet, er hat gelitten für dich. Er ist gestorben für dich, damit der Zorn Gottes, die Todesstrafe, nicht dich trifft, sondern du gehen kannst. Frei ausgehen kannst. Aufgrund seines stellvertretenden Leidens. Erkennst du die Herrlichkeit Christi in seinem Leiden? Erkennst du die Herrlichkeit, die er dir damit verschafft? Und noch etwas können wir hier aus dieser Herrlichkeit in Christi Passion lernen. Erkennst du Christi Herrlichkeit in deinem Leid? Das Entscheidende, das Wichtige ist, dass wir das Leiden Jesu richtig verstehen können. Als das Leiden eines Gerechten für Sünder. Stellvertretender Tod. Stellvertretendes Leiden. Nach Gottes Weisheit. Aber in dieser Welt sind wir auch konfrontiert mit unserem Leid. Schlaflose Nächte. Weil wir nicht wissen, was morgen geschehen wird. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Wann werde ich diese Krankheit endlich überwinden? Werde ich je wieder ganz wiederhergestellt werden? Was ist mit meinen Verwandten? Es gibt Leid in dieser Welt. Vieles, was wir nicht verstehen. Jesus wusste alles. Aber er ist dem Leiden trotzdem nicht ausgewichen. Das bedeutet, er wusste, er sah in seinem Leiden einen Zweck. Er wusste nicht nur, was er erleiden wird, sondern er wusste auch, warum er leiden muss. Jesus war seinem Vater im Himmel gehorsam, hat alles ausgeführt, was der Vater im Himmel geplant hat. Jesus kannte seine Bestimmung. Und er sah darüber hinaus eine Freude, für die es sich lohnt zu leiden. Jesus ist unser Prophet. Derjenige, der uns lehrt. Der uns lehren kann, wie auch wir mit unserem Leid umgehen können. Wir sind oft ratlos, überwältigt von Ängsten, von Sorgen und Nöten. Unsere Herzen werden unruhig, unsere Gedanken malen die schlimmsten Szenarien aus. Und ja, wir sind nicht allwissend. Wir sind nicht allwissend. Aber wir dürfen zu Jesus kommen, als zu unserem Propheten, der auch zu uns sein göttliches Wort spricht. Und wir können ihn bitten, Herr, lehre mich zu erkennen, warum es gut ist, warum es nützlich ist, dass mir dieses Leid jetzt gerade widerfährt. Herr, lehre mich, unterweise mich, wie ich im Vertrauen auf dich auch diese Umstände, diese Versuchungen, diese Nöte glaubend und fest überwinde, so dass sie einen Nutzen haben. Dass sie mich dir ähnlicher machen, Jesus. Erkennst du die Herrlichkeit des Wissens Jesu in deinem Leid? Ja, wir wissen es nicht, aber wir dürfen wissen, Jesus weiß alles, was auf uns zukommt. Und Jesus weiß auch den Zweck. Und den Nutzen dessen. Und wir dürfen auch zu Christus kommen als zu unserem König, der absolute Kontrolle hat, auch in unserem Leid. Sein Wort hat göttliche Macht, sein Handeln göttliche Autorität, sogar in seinem Sterben erkennt der Hauptmann seine Gottheit. wenn schon in Niedrigkeit die ganze Schar zu Boden fiel. Wenn er schon als Mensch so verachtet, so unscheinbar, so gänzlich ohne äußerlich sichtbare Herrlichkeit, wenn er dort schon solch eine Macht hatte, wie viel mehr herrscht er nun, wo er verherrlicht ist zur Rechten Gottes und ihm gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden? Wir haben nicht absolut Kontrolle über unser Leben. Wir haben keine Kontrolle, nicht mal über den morgigen Tag. Aber unser Herr und König erlebt. Bitte ihn in den Herausforderungen deines Lebens, in den Nöten, in deinen Ängsten, da wo du merkst, ich kann in meiner Kraft nicht für Sicherheit, nicht für Beständigkeit, nicht für Kontrolle sorgen. Bitte, Christus, den herrlichen König, Herr, lass mich auf deine Macht vertrauen, schreite du ein zu meinem Schutz. Das singt David im Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Und jetzt hört einmal Vers 2. Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Erkennst du die Herrlichkeit Christi in deinem Leid? Jesus ist unser König. Selbst in deiner schwersten Stunde. Seine Macht versagt nicht. Wenn er in seiner größten Drangsal solch eine Macht hatte, wie viel mehr in unseren Nöten. Luther erdichtet in dem schönen Lied, eine feste Burg ist unser Gott, in der dritten Strophe. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Jesu Wort hat Macht, selbst Heerscharen zu Boden zu strecken, wie hier in unserem Predigtext. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Nicht zuletzt erfahren wir diese Macht unseres herrlichen Königs durch die stärkende, die tröstende, die überwindende Macht seines Wortes, die er uns in seiner Gnade gegeben hat, schwarz auf weiß. Diese Wahrheiten, diese Verheißungen können Kohorten von Lügengeistern und Zweifelriesen niederwerfen. Es steht geschrieben. Christus ist in Kontrolle. Er wird nicht zulassen, dass auch nur eine Versuchung über meine Kraft geht, ohne dass er einen Ausweg schafft. Christi Herrlichkeit auch in unserem Leid. Und auch, ja, wir dürfen uns ihm nahen als unser liebender, fürsorglicher Priester. Jesus sorgte nicht für sich selbst. Er sorgte für die Menschen. Unser Heiland, er zeigt seine Herrlichkeit, seinen Ruhm, indem er mitten der größten Ungerechtigkeit der Erde, dem größten Schrecken, sich sorgt um andere. Und wir finden in dieser Herrlichkeit sowohl Rettung, als auch Trost und Stärkung, unserem Herrn hierin nachzufolgen. Glaubend zu dienen, zu lieben, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Wenn du krank bist, wenn du ängstlich bist, wenn du verzagt bist, kannst du lieben. Siehst du noch deinen Bruder oder deine Schwester? Kannst du dienen? Das, was uns fähig machen kann, nicht nur auf uns selbst zu sehen und unsere eigene Situation zu beklagen, sondern gerade hierin auch unserem Herrn nachzueifern, ist zu schauen auf die Herrlichkeit von Christi Liebe. Seinen priesterlichen Dienst der Fürbitte, der Liebe, der Barmherzigkeit für andere, selbst in größter Qual. Möge der Herr uns mit dieser Liebe füllen, indem wir auf die Herrlichkeit seiner aufopferungsvollen Liebe schauen. Der Herr helfe uns, dass wir die Herrlichkeit Christi sehen und erleben und erfahren inmitten unseres Leids. Amen.